Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzrocker Podcast. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dieses Mal darfst du auch etwas länger zuhören, denn das Interview, was in dieser Folge folgt, das dauert ganze 75 Minuten. Ich habe mir überlegt, ob ich das in zwei Teile splitten soll, aber ich konnte es super hören beim Schneiden, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es jetzt einfach in der Form, in der es war. Ich musste nur ein bisschen schneiden. Und herausgekommen ist das Ergebnis, was du jetzt hörst. Ich habe heute Natascha Wegelin zu Gast. Sie hat den Finanzblog Madame Money Penny ins Leben gerufen, der wirklich sehr, sehr lesenswert ist. Und das war für mich auch ein Grund zu sagen, ich möchte Natascha unbedingt interviewen. Und das Interview selber ist dann so ein Selbstläufer geworden, der so ein bisschen ausgeartet ist. Wir haben ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen. Und ich hoffe, dass es dir gefallen wird. Aber an für sich bin ich schon überzeugt, dass da jeder so ein bisschen was mitnehmen kann, weil wir einfach so viele unterschiedliche Themen besprochen haben. Von der Kunst des Krieges von Sun Tzu über Startup-Mentalität bis hin zu Pommes rot-weiß ist alles drin. Und natürlich geht es auch um das Thema Finanzen. Jetzt möchte ich nicht weiter quatschen, sondern nur noch einen Hinweis. Präsentiert wird diese Folge von Blinkist. Und Blinkist ist Wissen für Eilige. Das heißt, es ist eine App, in der man Buchzusammenfassungen lesen kann von Sachbüchern aus dem Finanzbereich, aber aus allen möglichen anderen Bereichen noch dazu. Und das Spannende ist, wir sprechen im Interview sehr ausführlich über das Thema Bücher, Wissen aneignen und natürlich auch über Blinkist, weil manchmal wird der Mehrwert dann gar nicht so klar, warum Buchzusammenfassung. Und darüber sprechen wir in dem Podcast. Und wenn du Interesse daran hast, das mal zu testen, dann gehst du auf blinkist.com/finanzrocker. Da kriegst du 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft und kannst es aber auch 3 Tage unverbindlich testen. Schau doch einfach mal rein und wir gehen zu den Bewertungen. Ja, ich habe 3 Bewertungen heute für dich. Die sind alle nicht sehr lang. Los geht's mit einem, wo der Name länger ist als die Bewertung selber. Und zwar NickmanU999123 schreibt: Danke, super Podcast. Nickman, ich danke dir für die Bewertung. Der nächste ist Berti Holz und er schreibt: Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel, für deinen tollen Podcast. Ich finde, deine Interviews haben sich kontinuierlich verbessert und ich kann es kaum abwarten, bis die nächste Folge erscheint. Ja, Berti, auch dir vielen Dank. Heute hast du eine extra lange Folge. Ich hoffe, dass sie auch deinen Vorstellungen entspricht. Und die letzte Bewertung kommt von Chico Lucky und er schreibt: Super Podcast. Ich habe alle Folgen gehört, die ersten 30 fast am Stück. Dieser Podcast ist ein Grund dafür, warum ich mich noch mehr um meine Finanzen kümmere. Die alten Anlagen wurden auf Sinnhaftigkeit überprüft und ein neues Depot angelegt. Danke für viele unterhaltsame Stunden. Ich fand auch die Folgen über Zinssatz und Co. gut und empfand es weniger als Werbung, sondern mehr als Fleisch am Theorieknochen. Rock on. Ja, Chico Lucky, vielen Dank. Und du tust mir ehrlich ein bisschen leid. Also mein Gequatsche 30 Folgen am Stück oder fast am Stück, das ist schon hart. Das habe ich jetzt auch nicht geschafft. Aber ich höre ja beispielsweise jede Folge von meinen und auch vom Finanzwiese rockt Podcast immer 3-mal. Also einmal beim Interview, einmal beim Schneiden und dann nochmal, wenn die Folge raus ist, einfach auf dem Weg, um da nochmal zu prüfen, ob da noch irgendwelche Sachen sind, die ich ändern muss. Glücklicherweise ist da dann nicht mehr so viel, aber das sind schon so ein paar Stunden und irgendwann habe ich dann auch genug davon. Aber freut mich natürlich, wenn du so viele am Stück hören könntest und auf die nächsten Podcasts, die hoffentlich dann auch gefallen werden. Und wir gehen jetzt ab ins Interview mit Natascha Wegelin. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview und heute habe ich ein Interview, auf das ich mich schon seit längerem freue. Ich habe nämlich Madame Moneypenny zu Gast, Natascha Wegelin, und die ist ja seit einigen Monaten sehr erfolgreich im Finanzblog-Business, aber nicht nur da. Und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Gesprächsthemen. Wir haben uns vor kurzem erst in Hamburg getroffen und ich bin gespannt, was für ein Interview da herauskommt. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Natascha. Alles klar bei dir.
Hallo, ja, bei mir ist auf jeden Fall alles klar, definitiv, ja.
Das freut mich zu hören. Vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen. Wer bist du, wo kommst du ursprünglich her und was machst du neben dem Finanzblog?
Ja, gerne. Ich bin Natascha, ich bin 30 Jahre alt, Wahlberlinerin, komme ursprünglich aus dem wunderschönen Dortmund. Und genau, was heißt nebenbei? Der Blog passiert ja nebenbei, sondern hauptberuflich bin ich Online-Unternehmerin, habe dann eine kleine Firma aufgebaut. Ja, würde mich auch als Privatinvestorin oder Anlegerin bezeichnen. Und genau, wie du schon erwähnt hast, blogge ich unter Madame Moneypenny über finanzielle Unabhängigkeit, speziell für Frauen. Und so haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt, wir beide.
Genau. Und dein Blog, der wird immer bekannter. Und er gehört zu den Blogs, wo ich regelmäßig dann auch die Artikel lese, weil sie mir echt gut gefallen.
Tatsache.
Ja, ist wirklich so. Ist zwar ein Blog für Frauen, aber man findet sich trotzdem auch als Mann in vielen Artikeln wieder. Und man bekommt einfach auch mal eine andere Sichtweise. Und gerade weil es nicht so viele Finanzbloggerinnen gibt, finde ich das immer sehr erfrischend, bei dir vorbeizuschauen.
Das freut mich natürlich sehr. Ich habe
Ja.
tatsächlich auch viele männliche Leser, muss ich sagen. Also es ist nicht 50-50, aber so 70-30 tummeln sich schon auch viele Männer, ja. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen.
Ja, das war bei Fräulein Zaster genauso.
Ah ja.
Mit ihrem Blog Sauerkraut und Zaster hat sie ja auch über viele Frauenthemen gesprochen. Aber da kam natürlich auch eine Community zusammen, wo sehr, sehr viele Männer dann auch immer vorbeigeschaut haben.
Klar, ja.
Ja. Mit dir möchte ich das Interview mal ein bisschen anders anfangen. Und mit dir über die Kunst des Krieges sprechen. Du ahnst wahrscheinlich,
Oh
worauf ich
ja.
hinaus will. Denn du hast einen Artikel geschrieben über das Buch von Sun Tzu, heißt wirklich die Kunst des Krieges. Und da hast du sehr viele unterschiedliche hilfreiche Schlüsse gezogen. Welche waren es denn konkret?
Ja, also die Kunst des Krieges war definitiv so ein bisschen mein Buchhighlight dieses Jahres. Ich kann auch gar nicht sagen, wie ich an dieses Buch geraten bin. Es stand schon länger in meinem Regal und irgendwann habe ich es dann mal rausgezogen. Und ja, es war ganz witzig, immer wenn ich Leuten davon erzählt habe, welches Buch ich gerade lese, was so, was, warum liest du ein Kriegsbuch? Aber eigentlich muss man sagen, es ist kein Buch über Krieg, sondern es ist eigentlich ein Buch über ja, Strategie, Taktik, auch sehr viel Führung. Und ja, besonders spannend fand ich einfach, dass die Inhalte ja auch schon über 2500 Jahre alt sind, glaube ich. Und es hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, wie man diese Inhalte trotzdem noch übertragen kann. Und das habe ich genau in diesem von dir erwähnten Blogartikel versucht, so ein bisschen ja, zu schaffen, diese Brücke. Und habe dementsprechend ja diese fünf Lehren, so heißt ja immer meine Buchzusammenfassungsartikel, fünf Lehren aus. Gezogen und die erste war jedenfalls, ja, bewege dich im schwierigen Gelände stetig weiter. Das ist so ein Satz von ihm auch gewesen. Und klar, bei ihm kommt es daher, ne, in Kriegsgebieten verschiedene Gelände, offenes Gelände, geschlossenes Gelände, im Wald, ist irgendwo ein Fluss in der Nähe, von wo kann man angegriffen werden. Aber letztendlich kann man das, glaube ich, schon ganz gut auch in unsere Zeit übersetzen, indem man einfach sich die Umstände, in denen man sich gerade so befindet, bewusst macht und sich auch bewusst macht, dass es eben nur Umstände sind, die man auch verändern kann, letztendlich. Genau, und das war eigentlich so die Lehre daraus, dass, ja, es gibt auch immer wieder Beispiele, es gibt auch ein Beispiel in der Literatur von diesen, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese zwei Brüder, die bei Eltern aufwachsen, die irgendwie ja relativ abgerockt sozusagen leben. Sitzt genau, relativ in Armut, irgendwie Drogen auch im Spiel, keine Ahnung. Und der eine Sohn ist genau auch so geworden wie die Eltern. Der andere Sohn hat aber ganz andere Schlüsse daraus gezogen und ist halt sehr erfolgreich geworden. Und dann wurden beide Söhne, ich glaube, von einem Journalistenteam befragt. Und der, ich sag mal, ärmlichere, wurde halt gefragt, ey, warum ist denn dein Leben so geworden, wie es ist? Was ist denn da passiert? Und dann sagte er, naja, guck dir doch mal meine Eltern an. Was hätte da anderes aus mir werden sollen? Und der erfolgreiche Sohn hat genau das Gleiche gesagt. Der hat auch gesagt, ja, guck dir meine Eltern an. Was hätte da anderes aus mir werden sollen? Also letztendlich geht es halt um die Umstände, die uns ja begegnen und was wir daraus machen. Und wenn die halt besonders schwierig sind, dann sollte man sich vielleicht nicht 10 Stunden von Fernseher knallen und sich eine Tüte Chips reinziehen, sondern was dagegen tun, um da rauszukommen aus diesem schwierigen Gelände sozusagen. Genau, das war eigentlich so das Erste. Und das Zweite, da hat Sun Tzu gesagt, bewege dich nicht, wenn du keinen Vorteil siehst. Setze deine Truppen nicht ein, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Hört sich banal an, aber wenn man sich dann mal so überlegt, ja, womit man irgendwie im Alltag oder auch ja, im Arbeitsleben viel Zeit verschwende. Ne? Also Thema Produktivität. Also arbeitet man nur um der Arbeitswillen und tut halt irgendwie total busy, weil es gerade hip und cool ist, ein Workaholic zu sein. Oder schafft man wirklich einen Mehrwert und investiert wirklich in sich selber und in sein Humankapital und bringt dem Arbeitgeber etwas? Ja, also Quintessenz daraus ist eigentlich, konzentriere dich auf die Dinge, die dich deinem Ziel näher bringen, und das alles andere ja, aus den Augen. Und wenn es keinen Grund gibt, was zu machen, dann mach vielleicht auch einfach mal gar nichts, bevor man was Falsches macht. Genau.
Ich finde das sehr spannend, weil als ich diesen Artikel gelesen habe von dir, da habe ich so gesagt, das ist auch ein spannendes Auftaktthema, weil diese Punkte, die du da hervorgehoben hast und die du jetzt eben auch in Teilen schon erzählt hast, die kann man auch wunderbar auf das Thema Blog anwenden, man kann es wunderbar auch auf Geldanlage ansetzen, weil es natürlich auch passt. Zum Beispiel der Ausspruch, jetzt bewege dich nicht, wenn du keinen Vorteil siehst, passt natürlich auch bei der Geldanlage, ne?
Total, ja, auf jeden Fall. Und also es gibt ja noch einen weiteren Punkt, das war, glaube ich, mein letzter Punkt oder mein vorletzter Punkt in dem Artikel, ist auch ein Thema Überheblichkeit. Also da geht es darum, den Feind vor dem Angriff vernünftig zu studieren und ausgiebig sich damit zu beschäftigen und detailliert zu planen und sich eine Strategie zurechtzulegen. Und wenn wir da über Geldanlage sprechen, da kommt es ja auch ganz gerne mal zu so einer motivationsbedingten Verzerrung, dass man irgendwie denkt, okay, ich habe jetzt Glück gehabt. Also Glück mit Können einfach verwechseln. Ne? Das kann bei der Geldanlage, gerade wenn so Gier dann auch ins Spiel kommt oder diese gewisse Überheblichkeit, auch ganz gerne ja mal nach hinten losgehen.
Aber hat man die bei der Geldanlage hier in Deutschland?
Die Überheblichkeit?
Ja.
Och du, wenn ich mir so manchen Facebook-Gruppen oder YouTube-Kanälen mal so in die Kommentare gucke, könnte man da schon auf die Idee kommen, dass jemand denkt, okay, jetzt ist Lufthansa irgendwie nach oben gegangen, ich bin der neue Warren Buffett, ich habe alles durchschaut und butter da jetzt nochmal ein bisschen Geld rein. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch mal passiert.
Weil gestern gab es die Veröffentlichung von einer Umfrage der Sparkasse, wo es dann um die Deutschen bei der Geldanlage geht, wie legen sie konkret an. Und das Schlimme war, 57% setzen auf das Thema Sicherheit. Das kennen wir jetzt ja alle, Sicherheit ist das Nonplusultra, deswegen investieren die meisten ja überhaupt nicht, sondern legen das alles auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto an. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann mal versucht, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, und dann kommen wir wieder zum ersten Spruch, bewege dich in schwierigem Gelände ständig weiter, also Nullzinspolitik und so weiter und so fort, dann muss man halt versuchen, etwas anders zu machen, um Vermögen aufzubauen. Ne?
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Ich glaube, der Schlüssel liegt dann auch eigentlich darin, klar, man sollte aktiv werden, aber halt alles mit Plan, ne? Alles mit Plan und Strategie. Ja. Und auch hoffentlich, ich sag mal, Glücksgriffe, wo wirklich mehr Glück als Verstand mit dabei war, auch als solche dann zu identifizieren, ne? Und zu sagen, okay, ich weiß, dass ich jetzt hier mit dieser Aktie gerade spiele und ich weiß, dass es genauso schnell in den Keller gehen kann, als wenn man jetzt sagt, okay, ich investiere lieber langfristig in ETFs, da geht's auch auf und ab, aber ich weiß, langfristig wird sich das schon irgendwie rentieren, hoffentlich. Ich glaube, das ist echt so eine der wichtigsten Punkte, einfach zu wissen, wann man anlegt und wann man einfach ja, spielt letztendlich. Und genau, beim Spiel kann man dann eben auch mal Glück haben. Also Roulette hat ja auch nichts mit Können zu tun, sondern einfach mit Glück. Ja. Da würde auch keiner auf die Idee kommen, zu denken, okay, ich kann jetzt Roulette spielen und setze deswegen nochmal 10.000 Euro irgendwie auf Rot. Aber klar, da gebe ich dir total recht. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
Ja. Also das Buch habe ich zwar noch nicht gelesen, aber es ist ja auch vertont worden von einer Heavy-Metal-Band. Und dadurch bin ich schon relativ
früh,
vor 10 Jahren damit in Berührung gekommen. Und das Album heißt auch The Other War von Sabaton. Die sind ja auch durch die Decke gegangen und Headline mittlerweile Wacken. Aber da habe ich das erste Mal davon gehört und habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt.
Ah ja, spannend. Nee, so bin ich nicht auf das Buch gekommen, das kann ich dir schon mal sagen. Ich glaube, dann war es doch eher so Amazon, diese Bücher können Sie auch interessieren. Ja. Bei meiner ganzen Kriegsliteratur.
Gut, dann lass uns mal einen Schritt weitergehen.
Ja, gerne.
Nämlich zu deinem Blog an sich, nicht nur zu dem einen Artikel. Wie kam es denn dazu, dass du den Blog gegründet hast? Was war denn so die Initialzündung?
Ja, das war ja so ein bisschen so ähnlich wie bei dir auch. Es hat natürlich angefangen mit einem kleinen Schockmoment oder mit einer kleinen Schockerfahrung, Schocktherapie. Und zwar war es so, dass ich, als ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich mich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen und habe aber gleichzeitig nach einer Alternative gesucht und mich dann von einer MLP, damals dachte ich noch, es wäre eine Beraterin, jetzt weiß ich, es ist eine Maklerin, also von einer MLP-Maklerin. Ja, dazu beraten, bringen lassen, eine Rürup-Rente abzuschließen, einen Rürup-Rentenvertrag. Zu der Zeit wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Ich habe null verstanden, worum es da geht. Trotzdem unterschrieben, Alana, die nette Frau, wird schon wissen, was gut für mich ist. Habe mich auch nie weiter darum gekümmert, hatte aber immer irgendwie ein blödes Gefühl bei der Sache. Also ich bin wirklich so 3 Jahre lang mit einem komischen Bauchgefühl immer an diesem Ordner vorbeigelaufen, der so in meinem Regal stand. Und irgendwann hat sie mich dann zu einem nächsten Gespräch eingeladen. Da ging es dann um aktive Aktienfonds. Das war so der Punkt, wo ich so ein bisschen hellhörig wurde. Ich hatte mich nämlich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen mit ETFs irgendwie beschäftigt. Ist nicht besonders eingängig, aber mal so ein bisschen geschnuppert im Komma. Und genau, das Leichte am Anfang.
Ja.
Naja, und dann hat sie also versucht, mir diese aktiven Aktienfonds zu verkaufen. Und da dachte ich dann so, ach, es kann irgendwie echt nicht sein, dass ich schon wieder kurz davor bin, mich hier belabern zu lassen und nicht weiß, wofür ich halt mein Geld ausgebe. Und ja, dann war so mein Ruhrgebiet, würde man jetzt sagen, jetzt ist aber Schicht im Schacht. Moment. Und ja, habe dann angefangen, mich weiter zu belesen, mit Geldanlage zu beschäftigen, mit ETFs, Aktieninvestments, Altersvorsorge, alles, was so dazugehört. Und habe auf dem Weg dahin bemerkt, dass ich sehr wenigen Frauen auch über den Weg gelaufen bin, ehrlich gesagt. Also in so Facebook-Gruppen, YouTube-Channels, natürlich auch unter den Bloggern allgemein, sehr wenige Frauen zu finden. Und dann dachte ich, okay, entweder die sind da und einfach nur unsichtbar, oder sie sind gar nicht da. Und beides fand ich irgendwie doof. Und dann dachte ich, okay, während ich hier meine Bücher lese und mir so kleine Zusammenfassungen schreibe, kann ich das doch einfach mal publizieren und vielleicht ein paar andere Frauen da draußen motivieren, ihre Finanzen ja selbst zu verantworten, anstatt sich auf ihre Männer zu verlassen. Und ja, dann habe ich einfach mal die Artikel publiziert, ohne da jetzt auch so großartig drüber nachzudenken. Parallel dazu eine Facebook-Gruppe gegründet, wo natürlich nur Frauen erlaubt sind. Und ja, wo mittlerweile ganz rege Diskussionen auch stattfinden. Und so ist es dann, wie du schon sagtest, ja auch relativ schnell ganz gut gewachsen. Genau. Also, und genau, ist natürlich auch ein bisschen Selbsttherapie immer dabei gewesen. Definitiv in dieser Situation.
Und wie bist du dann weiter vorgegangen mit deinen Anlagen, die du da über die MLP-Maklerin abgeschlossen hast?
Ja, da habe ich mir tatsächlich Hilfe geholt von einer Honorarberaterin, die ich dann also ja letztendlich aus eigener Tasche bezahlt habe. Und die hat sich mit mir hingesetzt und diese ganzen Verträge mal durchforstet. Und ja, da sind uns dann so schöne Sachen aufgefallen wie eine Beitragserhöhung auf 1000 Euro monatlich. Und ja, Abschlussgebühren von in der Summe dann 22.000 Euro. Ja,
Echt?
ja, es war wirklich einfach, ich sag mal, verdammt viel Geld. Und genau, die hat mir dann geholfen, da aus diesem Vertrag oder beziehungsweise den halt beitragsfrei zu stellen, hat dann direkt mit der Versicherung kommuniziert und jetzt bin ich gar nicht mehr versichert. Also ich mache das mittlerweile alles komplett selbst, habe da meinen ETF-Sparplan, der dann als Altersvorsorge gilt. Natürlich sehe ich auch mein Unternehmen ein Stück weit als Altersvorsorge, aber geldanlagetechnisch bin ich da jetzt komplett raus, keine Rentenversicherung und ja, mache das über meine eigenen ETFs, Investments.
Und in die normale Rentenversicherung zahlst du auch nicht ein.
Nee, genau, das mache ich schon seit ja, jetzt knapp 4 Jahren gar nicht mehr.
Und wie war das mit Kosten, die du da hattest? Waren das jetzt hohe Kosten, oder ist es glimpflich ausgegangen?
Es ist noch relativ glimpflich ausgegangen. Ich glaube, ich habe letztendlich dann Verwaltungsgebühren von, keine Ahnung, 4.000 Euro oder so bezahlt. Immer noch heavy, aber im Vergleich zu den 22 natürlich dann irgendwie Peanuts. Und ja, ich glaube, da muss man nur noch einfach in den sauren Apfel beißen und diese, ja, Sunk-Costs heißt ja immer so schön, einfach auch als solche verbuchen und sich dann nicht irgendwie denken, ah, jetzt habe ich aber schon so viel bezahlt und jetzt zahle ich da mal lieber noch weiter ein, damit sich das auch lohnt. Ist ja völliger Quatsch. Deswegen, ja, bin ich da, haben wir da die Kuh gerade nochmal vom Eis bekommen. Also jetzt im Dezember wäre auch die Deadline gewesen, dann wäre die Falle zugeschnappt. Sozusagen, dann wäre ich gar nicht mehr irgendwie, dann wären die Gebühren fällig gewesen.
Genau, und jetzt über die Honorarberaterin hast du dann auch so ein bisschen mehr hinter die Kulissen geguckt und hast dann gesagt, ja, das Thema reizt mich so, dass ich dann darüber auch meine Erfahrungen wiedergeben möchte.
Genau, das hat sich zeitlich ein bisschen überschnitten. Also den Blog habe ich quasi vorher schon gegründet und habe vorher angefangen, auch über ETFs und so weiter zu schreiben. Und eines meiner Jahresziele war eben, diese Rürup-Rente mal ordentlich durchzuchecken und zu hinterfragen. Und dabei hat mir diese Honorarberatung eben geholfen. Und genau, bei diesem Prozess mit der Honorarberatung und dieser Rürup-Rente habe ich dann parallel auch geschrieben und gebloggt. Mhm. Und ja, war auf jeden Fall, bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Batzen endlich mal angegangen bin nach ja, 3, 3,5 Jahren. Eigentlich völlig verrückt, aber immerhin habe ich es dann doch noch geschafft. Ist ja auch ein blödes Thema so, ne? Damit will man sich ja irgendwie auch nicht befassen. So lieber Ordner zu und Augen zu. Aber ja, ich bin froh, dass ich es noch gemacht habe.
Ja, ich habe haargenau den gleichen Weg gehabt, nur dass ich nicht ganz so viel Geld dann verloren habe, weil die zimmerten Kosten jetzt bei so einer privaten Rentenversicherung, die sind schon deutlich geringer, aber man hat da trotzdem auch eine jährliche Gebühr in Höhe von 75 Euro und dann die initialen Kosten, das waren, ich meine, 1600, 1700 so um den Dreh. Und das ging dann noch, aber trotzdem, ich finde es einfach wichtig, dass man die Leute darauf aufmerksam machen muss. Und gerade im Bereich der Selbstständigen, da ist es wirklich wichtig, die darauf hinzuweisen. Weil ich erlebe immer wieder, dass die überhaupt keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann passiert es halt relativ schnell, dass man aus Versehen so eine Rürup-Rente am Hacken hat.
Ja, genau. Also so war es ja tatsächlich bei mir auch, ne? Es war halt eine Mischung aus Naivität, Faulheit, ja, einfach den Experten vertrauen, nicht zu hinterfragen, was die Dame eigentlich davon hat, dass sie mir diese Versicherung jetzt verkauft zu eben genau diesen Konditionen. Und ich finde auch, dass auch der Finanzvisier ja auch immer so schön, wem nützt's? Also einfach mal zu hinterfragen, was haben die Leute überhaupt davon, wenn ich da jetzt irgendwo Geld investiere? Und machen die das wirklich, damit ich reicher werde oder damit die reicher werden? Ja, das ist ja immer so dieser typische Interessenskonflikt, den man auf jeden Fall ja, auf dem Schirm haben sollte bei solchen Vertragsgeschichten.
Und jetzt hast du dir ein neues Ziel gesetzt und das heißt Bali statt Bochum.
Ja, genau, Bali statt Bochum.
Genau, was steckt denn da dahinter?
Bali statt Bochum, ja, das ist, du spielst ja ein bisschen auf mein E-Book an.
Genau.
Das heißt nämlich so. Und wie ich genau auf den Titel gekommen bin, kann ich dir gar nicht sagen. Ja, genau, es geht darum, Frauen, also es richtet sich auch wieder speziell an Frauen, ja, so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben in die finanzielle Unabhängigkeit, die ja bei Frauen auch nochmal so ein bisschen, ja, so eine genderspezifische beinhaltet. Ne? Also bei Männern ist ja, okay, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit, heißt, ich kann irgendwie von meinen Kapitaleinkünften leben, wie auch immer. Und bei Frauen schwingt ja aber schon noch sowas irgendwie damit, auch selbstständig als Frau einfach zu sein und unabhängig von Partnern. Genau, und da versuche ich eben, ja, den Frauen, die sich vielleicht jetzt auch noch gar nicht so mit dem Thema auskennen, also eigentlich gerade die Laien unter uns, mal so einen ersten Einblick zu geben. Geht von Zielsetzung, wo will ich überhaupt hin, über wie erreiche ich das dann, was sind vernünftige Anlagestrategien, hin zu auch Geld und Partnerschaft. Und auch zusätzlich gebe ich so ein paar Einblicke auch in meine unternehmerischen Tätigkeiten und mein Know-how, was ich da gesammelt habe, um eben auch ja, das Konto noch schneller dann aufzufüllen. Mhm. Genau, und Bali steht eigentlich sinnbildlich für ja, was auch immer. Also es kann eigentlich alles sein. Alles so jedes Traumziel, was man sich so stecken möchte. Aber letztendlich steht es natürlich für Freiheit, ja.
Und Bochum steht dann für Hartz IV, oder?
Bochum steht für Armut, Hartz IV. Ja, klar, das ist natürlich so, da spiele ich ja ein bisschen mit diesen Klischees.
Ja.
Ich darf das auch, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet.
Ja.
Ich kenne auch die schönen Seiten daran. Aber klar, Bali, da schwingt so ein bisschen Sonne, Sonnenschein, Yoga, Massagen mit. Und Bochum, Maloche, Arbeitslosigkeit, harte Arbeit, vielleicht so ein bisschen Perspektivlosigkeit. Genau, und dem möchte ich das ganz gerne gegenübersetzen und da ja vielleicht einen ganz guten Einstiegspunkt zu liefern.
Was ich interessant finde, du hast jemanden gewinnen können, der auch schon bei mir im Podcast zu Gast war, um das Vorwort zu schreiben.
Ja, absolut. Die Frau Schwarzer, die Frau Jessica Schwarzer, genau. An die bin ich geraten über eine Aktion des Handelsblatts, war es, glaube ich.
Aha.
Irgendwie sind wir da in Kontakt gekommen und ich hatte sie mal gefragt, ob ich nicht ein paar Bücher von ihr verlosen dürfte auf meinem Blog und das fand sie irgendwie ganz eine ganz tolle Idee. Und genau, dann habe ich einfach mal ganz frech eine E-Mail geschrieben, ob sie nicht Lust hätte, das Vorwort für mein Buch zu schreiben. Und das hat sie auch sehr gerne gemacht. Ja, da habe ich mich natürlich auch sehr darüber gefreut, so eine prominente Autorin da mit drin zu haben.
Und wie kommt das Buch bisher an?
Ja, super gut natürlich. Was soll ich sagen? Nee, klar. Ich habe letztendlich auch schon ein paar mehr verkauft, als ich eigentlich da. Also ich bewerbe es ja eigentlich gar nicht. Das ist halt auf meinem Blog, da in einem Reiter, neu E-Book. So neu ist es ja gar nicht mehr, aber funktioniert trotzdem. Und das Feedback, das ich bekomme, ist tatsächlich durchweg positiv. Also nicht nur was Geldanlage jetzt speziell betrifft, sondern auch einfach so ein bisschen dieses ganze Umgang mit Geld, Mindset. So ein bisschen auch das, was so drumherum noch mitgehört, als einfach nur in ETFs zu investieren, sondern wo kommt mein Geld überhaupt her? Wie kann ich dafür sorgen, dass es bei mir bleibt? Wie kann ich noch mehr verdienen? Was sind so die Quellen, auch erstmal einen Überblick zu bekommen? Den haben ja auch viele schon gar nicht, so über die finanzielle Situation. Und genau, dazu gibt es ja auch noch eine Haushaltsbuchvorlage und ja, ein recht umfangreiches Excel-Tool gibt es auch noch mit dazu, wo ich halt verschiedene ETFs auch vorrecherchiert habe und so. Also eigentlich ist es, kann man daraus, glaube ich, ganz gut sich dann auch ein Portfolio selber zusammenstellen. Und ja, ich hoffe oder wurde mir auch so gesagt, dass ich da schon einige Frauen auch dazu bringen konnte, sich darüber mal Gedanken zu machen und aktiv zu werden. Und das freut mich natürlich ganz besonders.
Kaufen das auch Männer?
Ja, tatsächlich.
Okay.
Ein paar Männer waren dabei und sehr süß übrigens auch ein Papa, der das für seine zwei Töchter gekauft hat.
Aha.
Genau, der war irgendwie der Meinung, hier Mädels, seht mal zu, macht euch unabhängig von irgendwelchen Jungs und Arbeitgebern und hat dann direkt zwei für seine Töchter gekauft. Ja, fand ich sehr lieb.
Ja.
Sehr lieber Papa.
Ja, das ist auch eine tolle Geschichte. Würdest du denn sagen, dass Frauen allgemein die besseren Anleger sind?
Auf jeden Fall. Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, das ist ja mal so ein ganz schönes Thema eigentlich, mit dem man so ein bisschen spielen und polarisieren kann. Das mache ich dann ja auch ganz gerne. Genau, es gibt verschiedene Studien oder auch Experimente und irgendwie Untersuchungen von Portfolios und Performances, die den Schluss theoretisch zulassen, dass Frauen bei der Geldanlage vielleicht ein bisschen erfolgreicher sich verhalten als Männer. Dazu muss man sagen, dass diese Studien, das sind jetzt keine Langzeitstudien, ne? Das sind dann irgendwie Auszüge, wo halt Portfolios untersucht wurden innerhalb von einem Jahr oder so. Aber ja, es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, dass ja, Frauen da vielleicht ein besseres Händchen einfach haben, weil ihnen ihr Ego nicht so im Weg steht, wie das vielleicht bei Männern teilweise der Fall ist. Auf der anderen Seite wird Frauen ja auch ganz gerne mal dann irgendwie nachgesagt, naja, die performen besser, weil die nicht so viel Risiko eingehen. Ja, das finde ich mal so ein bisschen eine unwürdige Begründung, ehrlich gesagt, sondern Carola Ferstel hat das ja auch sehr schön in ihrem Buch beschrieben. Sie sagt, dass Frauen nicht risikoscheuer sind, sondern risikobewusster. Also, dass Frauen dieses Risiko einfach bewusster wahrnehmen und vielleicht bewusstere Entscheidungen treffen und sich nicht so von Angst und Gier, Ego vielleicht leiten lassen, wie das bei Männern eventuell der Fall ist. So, soweit die Theorie.
Ja,
Hm.
ich musste
Muss jetzt die
jetzt.
Fahne hochhalten, ne?
Nee, das nicht, aber ich
Also.
muss gerade dran denken. Ich habe jetzt vor kurzem so ein YouTube-Video gesehen von Klaus Stern. Sagt er dir was?
Nee.
Klaus Stern ist ein deutscher Regisseur, der hat die beiden Versicherungsvertreter-Filme gedreht. Mehmet Göker, ist der dir ein Begriff?
Auch nicht.
Auch nicht. Das ist das System Größenwahn. Also der hat.
Ist das dieser Sales-Typ,
Ja, das ist
dieser
der Sales-Typ.
Vertriebsmensch? Ah
Ja,
ja,
der hat die
den kenne ich, ja.
MEG AG gegründet
Ja.
und da gab es dann für die erfolgreichsten Mitarbeiter dann so dicke Siegelringe. Es gab Tattoos von der Firma MEG Tattoos und der Typ hat aber nichts erwirtschaftet. Es war alles nur Schein und lebt jetzt in der Türkei und baut da das Gleiche nochmal auf. Und
Oh, schön.
ja, also wen es mal interessiert, ich habe beide Filme gesehen. Es ist schon krass. Also da dreht sich alles um. Aber Klaus Stern hat dafür einen Preis bekommen und da gibt es ein Video bei YouTube. Und da wird er dann eben gefragt, naja, wie ist denn da der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Und ob das mit einer Frau auch möglich wäre, so zu betrügen, so extrem und dann auch so macho-mäßig aufzutreten. Und da hat er gesagt, nee, Frauen sind da komplett anders und sowas wäre da nicht möglich. Und da musste ich jetzt eben bei deinen Worten dran denken.
Ja, ich glaube, so Generalisierungen sind ja immer schwierig. Natürlich sind auch nicht alle Frauen, laufen jetzt auch nicht mit dem Heiligenschein
Nein, das
durch
nicht.
die Gegend. Aber ich, klar, ja, ich kann das schon nachvollziehen, so diese Denke. Ich glaube schon, dass es viel mit Macho zu tun hat. Alpha-Tierchen sein, Ego ein bisschen aufpumpen, vor den Kollegen prahlen. Ich denke schon, dass Männer da vielleicht ein bisschen prädestinierter für so ein Verhalten tatsächlich sind. Aber ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Auch dass er genau das Gleiche jetzt nochmal versucht, ist ja schon ein bisschen, also
Ja, es ist bitter und da geht es
lernresistent.
im zweiten Teil darum. Und er
Aha.
darf auch nicht wieder nach Deutschland. Der wird da gesucht und sobald er nach Deutschland kommt, wird er verhaftet, weil er halt echt betrogen hat. Und er sieht es aber komplett anders.
Ach so.
Ja, er sieht es komplett anders. Und der lebt dann wieder in so einer Villa mit eigenem Pool. Und ich glaube, das ist sogar, das sind mehrere Häuser, ist so eine ganze Anlage, wo er jetzt lebt. Und es ist ganz, ganz krass.
Okay, ist ein bisschen wie dieser Kim, wie hieß sie denn
Ja, der
nochmal?
in Neuseeland
Dieser
lebt. Kim.com.
Internet-Typ. Ja, genau,
Ja,
Kim.com,
genau.
daran erinnert mich das ein bisschen.
Ja, ist die gleiche
So auch so eine
Geschichte.
ähnliche Geschichte.
Ja, bloß halt da hast du Versicherungen, also Finanzbereich, und beim anderen, das ist halt diese illegale Stream-Geschichte.
Genau, ja.
Ja, spannendes Thema, aber darüber wollen wir jetzt ja nicht sprechen. Ich glaube,
Genau.
da können wir auch einen eigenen Podcast füllen.
Ja.
Ich habe noch mehrere Parallelen gefunden zwischen uns beiden, nicht nur beim Thema Bankberatung, sondern auch beim Thema Konten. Du hast ja auch einige Konten und hast da auch ein System dahinter. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, welches System du da hast.
Ja, meine Kontenstruktur,
Ja.
die ist so, dass ich 4 Girokonten habe und ein Tagesgeldkonto. Und was sich dahinter verbirgt, ist, dass also ich habe ein normales Gehaltskonto, da ist halt recht reges Treiben, ne? Also Gehalt kommt drauf. Miete, Versicherung, alles Mögliche geht halt irgendwie davon ab. Dann habe ich noch ein Wünschekonto. Da lege ich 10% meines Gehaltes hin. Also es ist eigentlich auch nur ein Girokonto. Aber so für ja, nette Sachen zwischendurch, irgendwelche Urlaube oder ich gehe auch ganz gerne mal in die Therme oder ins Spa. Für so die schönen Sachen. Dann habe ich noch ein. Ich nenne es immer Notfallkonto, was mich dazu befähigt, eigentlich Geld auch in der tiefsten Pampa abzuheben oder so ziemlich an jeder Straßenecke. Denn was bei mir mal ganz gerne passiert ist, also ich nutze meine EC-Karte sehr viel und dadurch gibt die auch häufiger mal den Geist auf. Also der Magnetstreifen funktioniert nicht mehr oder also weil ich die wirklich in der Hosentasche habe, im Rucksack rumfliegt, Jackentasche. Und dieses Notfallkonto ist sozusagen, weil es mal irgendwie was. Falls mal irgendwie was ausfällt oder so, sind da auch noch ein paar Groschen drauf. Dann habe ich noch ein Verrechnungskonto bei der Onvista, darf ich das sagen? Und zwar, also das Konto habe ich ja notgedrungen sozusagen. Und zwar geht es einfach darum, dass bei Onvista, die haben ja dieses Free-Buy-System. Das heißt, je mehr Geld auf diesem Verrechnungskonto liegt, desto mehr Freebuys, also desto häufiger kann man gebührenfrei Aktien kaufen. Und dementsprechend habe ich da noch ein bisschen Geld drauf liegen. Also einfach nur zu dem Zweck, was andere, also da liegt einfach nur Geld. So. Genau, und dann habe ich noch mein Tagesgeldkonto, das sind halt so der Notgroschen und ja, auch so ein bisschen Sicherheitsreserve. Genau, liegt auch nur rum. Passiert auch nicht viel drauf. Aber da liegt es ganz gut erstmal. Wenn mal was ist, kommt man dran. Genau, das sind so meine fünf Konten.
Und ein Depot hast du auch noch.
Ja, ich
Das
habe
hat ja
auch
auch wieder
noch.
ein Verrechnungskonto.
Ja, genau, also ich habe ja, also letztendlich habe ich auch zwei Depots, ja.
Okay.
Was einfach dem geschuldet ist, dass ich halt bestimmte ETFs besparen möchte und es gibt nicht, also die ETFs gibt es nicht alle in dem, bei dem einen Broker. Deswegen habe ich mir da zwei Depots angelegt.
Das gleiche habe ich nämlich auch gemacht. Deswegen
Naja.
habe ich auch zwei. Und das ist schon spannend, auch wie sich das weiterentwickeln wird. Also es wird ja langsam auch teurer. Also die Preise werden da angehoben teilweise bei einigen Brokern. Und da muss man dann eben auch gucken, ob man dann nicht doch wieder woanders hingeht. Und teilweise werden halt bestimmte ETFs, die man gerne hätte für einen Sparplan, dann nicht kostenlos angeboten. Dann kostet das halt entsprechend mehr. Dann wechselt man auch wieder oder hat ein zweites Depot und so geht es dann ganz schnell.
Ja, ich denke auch, so kann sich das recht schnell dann anhäufen. Also ich finde immer, solange man den Überblick halt behält, ist ja alles gut. Und ich finde, also Gebühren sparen bei der Geldanlage ist eigentlich immer ein ganz guter Grund, dann nochmal ein bisschen Paperwork auszufüllen, denke ich. Ja, genau. Also bei dem Notfallkonto beispielsweise, das benutze ich eigentlich sehr, sehr selten. Also da bin ich jetzt auch kurz davor, das einfach zu kündigen, weil es ja dann irgendwie auch Quatsch vielleicht ist. Also ne, so entwickelt sich das ja dann auch. Machen wir mal ein Konto auf, schließen wir mal wieder eins. Je nachdem, wie es dann halt gerade so passt. Genau.
Spannend fand ich. Das kommt dann ja wahrscheinlich auch dann auf die unterschiedlichen Konten. Deine Sparquote betrug im letzten Monat fast 50% bei gleichzeitiger Reduzierung von deinen Lebenshaltungskosten. Wie schafft man das denn?
Ja, gute Frage. Nee, also mein Ziel für dieses Jahr war ja eine durchschnittliche Sparquote von 33%. Und dann hat man natürlich mal Monate, wenn man irgendwie in Urlaub fährt, dann sind es nur 20. Und dann hat man mal irgendwie Monate, wo es ja irgendwie ganz gut läuft und vielleicht die Eltern einem nochmal irgendwie Fuffi zugesteckt haben, wo man dann bei knapp 50% landet. Aber ich glaube, letztendlich ist es auch eine Frage des Ziels. Also klar, wenn ich mir das Ziel nicht gesetzt hätte, so eine hohe Sparquote zu haben, dann hätte ich sie jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht. Und ja, in der Umsetzung bedeutet das einfach auch klein anzufangen. Also anfangs spart man dann mal irgendwie beim zweiten Bier oder so. Aber das habe ich jetzt auch übers Jahr gelernt, dass das macht halt eigentlich nicht den Kohl fett. Das ist halt schön, damit anzufangen, um auch so ein bisschen in diese Denkstrukturen reinzukommen, um so dieses, ja, Gefühl dafür auch zu entwickeln und diese Einstellung ein bisschen zu manifestieren. Aber letztendlich, womit ich es halt dann auch den Sprung geschafft habe, waren halt einfach die Fixkosten. Also klar, da spielt halt auch diese Rentenversicherung mit rein, die ich jetzt halt nicht mehr habe. Das waren mal eben, was, 300 Euro. Genau, also die dann noch zusätzlich zu haben, ist natürlich auch nett. Oder irgendwelche Abos. Hinzu kommt bei mir, dass ich nicht rauche, dass ich kein Auto habe. Also vielleicht auch viele Kosten, die bei vielen Menschen vielleicht auch einfach anfallen, die man mal hinterfragen könnte. Rauchen, davon kannst du ja auch ein Lied singen, inwiefern das dann Geld spart. Und irgendwie das Witzige ist aber auch, dass ich mich gar nicht so limitiert fühle. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich eisern spare, sondern ich glaube, es ist einfach ganz viel eine Einstellung und auch, ja, was ist das Ziel dahinter? Wofür spart man denn? Und ich glaube, wenn man weiß, wofür man dann irgendwie auf das 10. Bier verzichtet oder irgendwie auf den niegelnagel neuen Mercedes oder was auch immer es dann ist, dann relativiert sich das ganz schnell. Und bei mir ist es ja tatsächlich, also ich spare nicht auf irgendwelche jetzt Gegenstände oder auf ein Auto oder auf eine tolle Reise oder so, sondern bei mir geht es halt wirklich um Zeit, um finanzielle Freiheit. Und klar, das kann man dann auch ganz schön gegenrechnen. Also wenn ich jetzt halt kein Auto habe, dafür aber in 15 Jahren aufhören kann zu arbeiten, dann gehe ich das sozusagen ganz gerne ein, diesen Verzicht in Anführungszeichen.
Ist es denn dein Ziel, in 15 Jahren aufzuhören zu arbeiten?
Spätestens.
Also mit 45 dann.
Ja,
Okay.
spätestens.
Aber das ist natürlich dann auch ein harter Weg bis dahin, ne?
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass man das nicht nur mit, also klar, sparen und investieren ist halt so die eine Schraube, aber die andere Schraube, die, wie ich glaube, einfach noch viel größer ist, ist halt die Einkommensseite. Und klar, das ist, also jetzt dadurch, dass ich jetzt, ich sag mal, nicht klassisch angestellt bin, sondern da halt selbstständig bin und mein eigenes Unternehmen habe, sind das, glaube ich, schon mal ganz gute Voraussetzungen einfach dafür, um halt nicht immer nur ja, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern ja, da irgendwie auszubrechen und sich da ein System zu schaffen, was dann irgendwann mal in Anführungsstrichen von alleine einfach Geld verdient, ohne dass ich ins Büro fahre. Genau.
Lass uns doch darüber mal so ein bisschen sprechen, über die berufliche Gründung von deinem Unternehmen. Du hast es ja schon mehrfach angesprochen. Du hast ein sehr interessantes Startup gegründet, was eigentlich auch ziemlich bekannt wurde vor einigen Jahren. Und das hast du dann sukzessive auch verfeinert. Magst du vielleicht ein bisschen darüber was erzählen?
Ja, klar, gerne. Ich habe vor, ich glaube, wir gehen jetzt ins vierte Jahr, das Portal wgsuche.de gegründet. Also es ist nicht WG gesucht, sondern der kleine Konkurrent davon. Genau, und das kam eigentlich so, also ich habe ja studiert und bin dann erstmal ja, langweilig im Angestelltenverhältnis auch gerutscht in Hamburg damals. Und nach 2 Jahren habe ich aber irgendwie gemerkt, okay, es ist vielleicht nicht so mein Ding. Da muss noch was anderes geben und habe mich dann mit noch 2 Freunden zusammengetan und ja, zusammen sind wir auf diese Idee gekommen, mal ein etwas schöneres und userfreundlicheres WG-Portal auf die Beine zu stellen, das ein bisschen die Mitbewohner noch in den Vordergrund rückt. Bei einer WG geht es ja eigentlich nicht um eine leere Wohnung, sondern da sind ja auch noch Menschen mit dabei. Und das haben wir vor 4 Jahren gegründet, sind dann dafür auch nach Berlin gezogen tatsächlich und hatten das Glück, relativ zügig eine Kooperation mit ImmobilienScout24 eingehen zu können. Und die trägt uns sozusagen finanziell auch immer noch weiter. Und genau, das ist so, das ist das eine Projekt, das wir haben. Wir machen auch noch ein Senioren-WG-Portal.
Das habe ich gelesen.
Genau, Senioren-WG finden heißt das. Das ist so ein bisschen unser ja, Herzensprojekt, aber wartet mal ab, in ein paar Jahren wird das dann vielleicht auch noch ein weiteres Pferd im Stall sein. Genau, das machen wir noch und ja, immer mal so ein, zwei Nebenprojekte, die sich auch so mehr oder weniger um die Thematik Wohnen, Zusammenwohnen drehen. Genau, ja, das ist so mein Hauptverdienst sozusagen.
Und das heißt, das Thema demografischer Wandel spielt dir natürlich da in die Karten, ne?
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Klar, wenn man immer wenn ich erzähle, ja, wir machen Senioren-WG-Portal, kommt immer als erstes, oh, ist das denn schon ein Thema? Und dann sage ich immer, nee, aber guck doch mal 10, 15 Jahre weiter. Da wird es definitiv ein Thema sein. Aufgrund, genau, wie du schon sagtest, demografischer Wandel, steigende Mieten. Und natürlich ist das ein absoluter Megatrend. Diese Überalterung unserer Gesellschaft. Und klar, Senioren, also würde dann auch meine Eltern betreffen, beispielsweise, wie wollen die dann wohnen oder wie möchte ich auch, dass die wohnen? Und ich möchte eigentlich nicht, dass die irgendwo in einem Pflegeheim vergammeln, sage ich jetzt mal, sondern ja, vielleicht dann mit anderen Senioren irgendwie nochmal eine WG gründen, zusammenwohnen, nicht alleine sein, Kosten teilen. Das sind ja alles so Aspekte, die damit reinspielen. Und genau, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt, was auch sehr viel Spaß macht, das zu verfolgen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. In Japan gibt es ja auch ähnliche Strukturen. Da schauen sie ja eben auch, die haben ja auch eine sehr alte Gesellschaft, dass da unterschiedliche Generationen von älteren Menschen zusammenleben, die sich dann gegenseitig unterstützen und die dann so eben auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Aber nicht auf dieser Altenheimbasis, sondern wirklich auch auf dieser, ja, WG-Basis. Vielleicht ein bisschen anders, aber vom Prinzip her geht es in eine ähnliche Richtung.
Ja, also wie gesagt, ich finde das wirklich einfach auch ein schönes Thema. Und klar, Senioren-WGs, also ich meine, die Leute haben früher auch in Studenten-WGs gewohnt, warum dann nicht den Lebensabend nochmal in einer WG verbringen? Kann ja irgendwie auch ganz lustig sein, ne? Stelle ich mir zumindest lustig vor, wenn man da die richtigen Leute noch mit dabei hat.
Hast du denn in der WG gewohnt während des Studiums?
Ja, ich habe eigentlich nur in WGs gewohnt, während des
Okay.
Studiums und auch noch während meines ersten Jobs in Hamburg damals. Und erst als ich jetzt nach Berlin gekommen bin vor 4 Jahren, durfte es dann mal die eigene Wohnung sein. Genau, also reichlich WG-Erfahrung, gute und schlechte.
Ja, die hatte ich auch. Aber irgendwann war bei mir halt der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, reicht jetzt.
Ja, genau so war es bei mir eigentlich auch. Also, ja, irgendwann dann mal der Boss sein sozusagen in den eigenen vier Wänden und die Ruhe haben. Das war mir dann irgendwann auch sehr wichtig, genau.
Ja, wobei, wenn die Entwicklung jetzt aus anderen Ländern hier rüberkommt, dass halt die Mieten wirklich exorbitant teurer werden. Gerade in Berlin zum Beispiel als Weltstadt,
Ja.
in München ist es ja schon sehr hoch, dann kommt das Thema WG halt noch viel mehr auf die Agenda von nicht nur jungen Leuten.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Das ist steigende Mieten sind natürlich immer ein Thema und ich glaube, wird es auch die nächsten Jahre natürlich weiterhin bleiben. Von daher ist auch das definitiv noch ein Wachstumsmarkt. Und ja, es ist ja auch nicht nur auf Studenten beschränkt, sondern auch Young Professionals, Berufseinsteiger, viele Pendler, ne? Das spielt ja auch alles damit rein. Ja, ist auf jeden Fall weiterhin ein super spannender Markt in allen Altersgruppen eigentlich letztendlich.
Und läuft es denn nach wie vor mit dieser Immobilienschiene, also Immobilien Scout 24 hast du ja erwähnt, läuft es nach wie vor so gut im Internet mit solchen Portalen? Weil da gibt es ja auch sehr viele von, ne?
Genau, da gibt's sehr viele von. In Deutschland kennt man ja so die üblichen Verdächtigen. Immobilien Scout 24 ist ja ein Platzhirsch mit großem Abstand. Aber ja, gibt natürlich so einen Trend hin zu eBay Kleinanzeigen, da kostet das nichts. Hin zu Facebook, da kostet es auch nichts. Da habe ich auch meine Facebook-Gruppen, die da heißen Wohnung gesucht Berlin, also wo das Ganze vielleicht genauso schnell funktioniert, ich nichts bezahlen muss und ich auch schon direkt ein Gesicht dazu habe oder vielleicht ne, irgendwie Freundesfreunde oder vielleicht kennt ihr ja jemanden. Also das merkt man schon. Ein weiterer Trend ist auch gerade möbliertes Wohnen. Also gerade auch in Berlin eben für Pendler oder Businessleute oder auch Studenten, die mal irgendwie für ein halbes Jahr kommen oder für ein Jahr. Ist auch ein ganz großer Trend, dass man tatsächlich immobilierte Wohnungen dann einzieht, die von außerhalb direkt auch bucht über die Plattform. Genau, ja, die Makler haben es ja gerade auch nicht so leicht durch dieses Bestellerprinzip, seitdem ja derjenige den Makler bezahlen muss, der ihn auch bestellt. Das merken die großen Immobilienportale, die eben mit den Maklern ja Geld verdienen, merken das natürlich auch. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sich da so in den nächsten Jahren auch noch mal ein bisschen was ja, konsolidiert oder vielleicht der ein oder andere Player ein bisschen ins Wanken kommt.
Wie verdient ihr denn euer Geld mit eurem Portal? Müssen die User da auch eine Prämie zahlen, eine Gebühr, eine Provision?
Nee, genau. Bei uns ist es für den User komplett kostenlos. Und wir leben von der Kooperation zum Immobilien Scout 24. Und der Deal dahinter ist, dass wir diese Zielgruppe haben, die sie nicht haben. Also junge Leute, Studenten, die suchen nicht auf Immobilien Scout, sondern die suchen eben bei uns. Für Immobilien Scout sind die aber natürlich trotzdem sehr interessant, denn das sind eben die, die später ein Haus kaufen oder ne, eine größere Wohnung anmieten oder halt dann auch einfach mal einen Makler bestellen. Und deswegen ist diese Kooperation auf ja, strategischer Ebene und aber auch dann wieder relativ operativ, denn was passiert ist, wenn jemand bei uns ein WG-Zimmer einstellt, wird das auch bei Immobilien Scout 24 veröffentlicht. Hat für Immobilien Scout den Vorteil, dass sie eben diese Listings auch bekommen, also ja, mehr Inventar sozusagen haben und für den User den schönen Vorteil eben durch das Einstellen kostenlos auf nur ein Portal, dann halt eben auch auf zwei, unter anderem eben dem Marktführer für Immobilien auch gelistet zu sein, also doppelte Reichweite.
Das klingt sehr spannend. Also ich glaube, der Markt, der wird sich auch noch, wie du schon gesagt hast, verändern in den kommenden Jahren. Auch durch den demografischen Wandel, durch die Konkurrenzsituation im Netz. Und ist schon spannend. Ist genauso wie in der Finanzwelt, ne?
Ja, stimmt eigentlich, ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, ja. Da wird auch ein paar Stühlen gerade gesägt. Definitiv, ja. Lohnt sich aktiv zu beobachten und da vielleicht die eine oder andere Business-Chance noch mitzunehmen, ja.
Du siehst das sehr positiv, Business-Chance mitnehmen. Normalerweise würde jetzt der ein oder andere dann das halt so ein bisschen negativ sehen und ja, das wird ja alles schlecht und es gibt eine Menge Arbeitslosigkeit, aber es gibt halt auch eine ganze Menge Chancen, die da am Markt entstehen.
Total. Also ich sehe das dann, stimmt, so habe ich es noch nie betrachtet, eigentlich, dass man das auch negativ sehen könnte, hast du natürlich recht.
Ja.
Vielleicht bin ich da zu sehr in der Business- und Innovationsschiene drin, dass ich denke, klar, aus jedem Alten entsteht dann auch was Neues. Und ich finde halt, wenn bestimmte Portale oder Branchen oder Unternehmen einfach keinen essentiellen Mehrwert mehr liefern, dann ist halt die Frage, inwiefern es da diese Daseinsberechtigung einfach gibt. Also das hört sich jetzt hart an. Natürlich möchte ich natürlich nicht, dass 600 Leute arbeitslos werden. Aber daraus entsteht ja dann auch wieder was Neues. Also die Leute werden immer eine Wohnung suchen.
Ja.
Und sie werden auch weiterhin irgendwie Auto fahren, obwohl es Carsharing gibt und Uber und was weiß ich nicht alles. Und es wird vielleicht auch weiterhin Geld als oder irgendeine Art von Zahlungsmittel geben.
Ja.
Aber die Frage ist dann halt, ja, wie genau und was daraus entsteht und welche neuen, ganz neuen Industriefelder daraus ja auch entstehen.
Ja.
Und klar, das ist ein Risiko für die einen, aber vielleicht auch genauso gut auch eine Chance dann wieder für andere. Und ich glaube, da muss man einfach flexibel bleiben, definitiv.
Ja, aber man merkt, du kommst aus der Startup-Welt. Und ich habe ja viele Leute aus Startups schon interviewt im Podcast. Es ist immer wieder erfrischend, weil gerade wenn man jetzt so den Alltag hat, den beruflichen Alltag, da ist die Sichtweise komplett eine andere.
Ja, in Bezug auf so Wahrnehmung von so einem Wandel, meinst du? Oder?
Ja, auch das Thema Chancen, wie du es jetzt eben genannt hast. Also wenn du jetzt ein gewisses Alter erreicht hast, also über 40 oder über 50 sogar, da ist alles komplett negativ. Und die arbeiten dann halt seit 10, 20 Jahren im Job und die können sich das halt nicht so als Chance vorstellen. Ne?
Obwohl es ja gerade die eigentlich sollten.
Ja.
Oder? Also ich meine, wenn ich seit 10 Jahren in meinem Job versauere und eigentlich vielleicht, klar, ist natürlich irgendwie Sicherheit oberste Priorität, höchstwahrscheinlich. Ja, du hast recht, vielleicht hat man dann nicht Lust, nochmal was Neues zu machen oder sich nochmal was Neues einzuarbeiten und hält dann lieber an dem Alten fest. Ja, ich hoffe, dass bei mir nicht so wird, wenn ich 40 oder 50 bin.
Ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Und bei mir ist es auch nicht so. Aber das ist halt das Spannende, weswegen ich eben auch Podcast oder Blog oder alles, was dazugehört, mache, du wahrscheinlich dann auch mit deinen Startups, mit dem Blog, ist es halt generell, man lernt ständig was Neues. Man muss sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Und dieses Wissen, diese Erfahrung, die bringen wir jetzt zum Beispiel auch in unserem Gespräch jetzt rüber. Und da bin ich jetzt auch bei einem weiteren Punkt, mit dem ich dann das normale Interview auch abschließen möchte, nämlich das Aufbauen von Wissen oder Humankapital. Und du hast dir ja zum Beispiel das Ziel gesetzt, mindestens 3 Bücher im Monat zu lesen und daraus 5 lernen zu ziehen. Das war ja auch meine Einstiegsfrage mit der Kunst des Krieges.
Mhm.
Und ich bin ja schon froh, im Monat wenigstens 1 zu lesen und nutze sehr viel diese Blinkist-Zusammenfassung. Wieso hast du dich dazu entschlossen, mindestens 3 Bücher zu lesen?
Ja, blöde Idee, auf jeden Fall ist ganz schön viel. Nee, ich glaube auch da ist so ein bisschen wie beim Sparen, man muss halt einfach anfangen, einfach mal klein anfangen. Zu Anfangs hatte ich ja tatsächlich auch das Ziel, 1 Buch pro Monat zu lesen.
Mhm.
Das habe ich aber relativ easy dann doch hinbekommen, also es ging leichter, als ich dachte.
Mhm.
Und dann habe ich mir zu Mitte des Jahres irgendwie habe ich ein bisschen reflektiert und dachte, okay, Ziele sind ja eigentlich dafür da, dass du halt wächst.
Ja.
Und wenn du halt Ziele hast, die du so im Handumdrehen mal eben so erreichst, hat das ja nicht viel mit Wachstum zu tun. Ne? Das ist dann eigentlich mehr so Befriedigung. Ja, ich bin so toll, ich habe jetzt irgendwie ein Buch gelesen. Ja, und deswegen habe ich das Ziel nochmal ein bisschen angehoben auf 3 Bücher pro Monat, wobei man das auch relativieren muss, denn das dritte Buch ist immer ein Buch, was ich schon mal gelesen habe. Also da ist nicht so der krasse Aufwand, sich dann nochmal so reinzudenken, sondern eigentlich so ein bisschen aufzufrischen.
Okay.
Ja, und dahinter steckt eigentlich, wie du schon sagtest, genau der Gedanke, Lernen, Humankapital, Wachstum, nicht stehen zu bleiben. Klar, viele fragen dann, oh, wie machst du denn das? Und dann sage ich immer, ja, ich gucke halt kein Fernsehen. Was für mich auch eine ganz neue Erfahrung ist, ehrlich gesagt. Ich habe früher sehr viel Fernsehen geguckt.
Mhm.
Aber irgendwann auch durch mein E-Book natürlich haben sich da so ein bisschen die Prioritäten verschoben. Als ich dieses E-Book geschrieben habe, da bin ich halt um 6 Uhr aufgestanden, habe 3 Stunden daran gearbeitet, bin zur Arbeit gefahren, habe quasi mein tägliches Doing gemacht, bin nachmittags wieder nach Hause und habe wieder an meinem E-Book gearbeitet bis irgendwie 11, 12 und bin dann halt ins Bett gegangen. Also da war auch gar nicht so Zeit für jetzt beispielsweise Fernseh gucken, was ja nun mal eine Tätigkeit ist, der viele Menschen ja nun sehr, sehr lange und häufig auch immer wieder nachgehen. Ja, und ich habe dann für mich einfach entschieden, so, okay, Prioritäten umverteilen, durch natürlich auch dieses ganze, nicht nur Geldverständnis, sondern bei mir hat sich auch so ein gewisses Zeitverständnis, ja, manifestiert, dass meine Zeit mittlerweile, ja, mehr wert geworden ist und auch einfach, ja, zu wichtig ist, als halt irgendwie vor der Glotze zu sitzen. Es ist nur ein Beispiel, ne? Man kann ja auch irgendwie andere sinnlose Sachen machen. aber genau, das war auf jeden Fall so ein Faktor bei mir. Und ja, dieser Druck, den gebe ich mir natürlich ganz gerne selber. Deswegen veröffentliche ich das ja auch und schreibe das ja auch in den Blog, um mich da so ein bisschen selber zu verhaften letztendlich. Ja, um dann nicht irgendwie als Quacksalber zu gelten, sondern das dann auch wirklich zu machen. Genau, ja, und so ist das dann so ein bisschen gekommen, dass ich dann hochgehoben habe auf 3 Bücher pro Monat, Fernsehen ganz, ganz weggemacht. Ich habe meinen Fernseher jetzt auch verkauft.
Echt?
Tatsächlich, ja.
Und Netflix hast du auch gekündigt.
Genau, Netflix-Abo habe ich auch nicht mehr, hatte ich jetzt auch nicht so lange, aber radikal Diät mal. Mal gucken, wie es läuft.
Hörst du denn Podcast, um dich zu bilden?
Natürlich, ich höre Podcasts, ich nutze tatsächlich auch Blinkist,
Echt?
wo du es erwähnt hast, aber erst seit kurzem. Aber weiß ich noch nicht, wie ich das finde.
Das ist ein spannendes Thema. Ich habe da letztens mit einer Kollegin auch drüber diskutiert. Die hat gesagt, das ist so ein typisches Männerding. Männer sind zu faul zum Lesen. Die
Oh
wollen
Gott,
die wollen
heute
die
kriege ich es
Sache.
aber auch richtig dicke hier.
Ja gut, ich meine,
Was fällt dir überhaupt?
ich arbeite mit sehr vielen Frauen zusammen. Da kenne ich
Ja.
dann so ein bisschen die Denkweisen. Aber sie hat eigentlich recht. Das ist schon so eine Bequemlichkeit auf der einen Seite, so Buchzusammenfassungen zu lesen. Auf der anderen Seite, bei mir ist es nicht Bequemlichkeit, sondern ich habe einfach nicht die Zeit. Weil ich arbeite 40 Stunden, habe Blog,
Ja.
habe zwei Podcasts, habe noch Privatleben und da bleibt dann halt nicht mehr so viel Zeit, um drei Bücher jetzt zu lesen. Und da lese ich dann lieber vier, fünf Buchzusammenfassungen und dann nehme ich trotzdem dann Mehrwert mit, ne?
Ja, genau. Also ich habe ja mal das Experiment gemacht, weil ich habe diesen Zusammenfassungen nicht so ganz getraut. Ich dachte mir,
Okay.
okay, liest du dann jetzt nur die Zusammenfassung und reicht dir das dann? Aber ich habe mal eine Zusammenfassung gelesen von einem Buch, das ich tatsächlich davor komplett gelesen hatte. Und es kommt schon ganz gut hin, so inwiefern ich das jetzt von diesem einen Ding beurteilen kann. Aber ich persönlich sehe ja trotzdem immer noch den Mehrwert auch einfach eines Buches. Also dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich. Ich sitze halt eigentlich den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm. Entweder das ist mein Laptop oder mein Handy oder mein iPad oder sonst irgendwas. Und da bin ich dann mittlerweile auch mal ganz froh, mein Papier in der Hand zu haben und es blinkt und flimmert nicht, sondern es ist einfach schwarz auf weiß gedruckt. Ich kann umblättern, ich kann drin rummalen, Zitate anstreichen. Und ja, von daher glaube ich, werde ich nicht komplett auf Blinkist umsteigen.
Ich glaube, darum geht es noch nicht komplett umzusteigen. Aber
Ja.
ich finde es spannend, was du eben gesagt hast, weil ich habe auch, ich glaube, Tim Ferriss habe ich komplett gelesen, vor einiger Zeit schon, und habe dann die Zusammenfassung gesehen. Die ist schon anders als das Buch. Also da geht viel verloren. Bei dem
Ja.
Buch, bei anderen war es umgekehrt. Das fand ich ziemlich langweilig und da fand ich die Blinks dann einfach viel besser.
Ja, es kommt ja auch immer darauf an, warum man so ein Buch liest, ne? Und in welcher Situation man da jetzt gerade ist. Also ich würde wahrscheinlich eine ganz andere Zusammenfassung schreiben als du. Und
Definitiv,
wieder
ja.
als der Blinkist-Typ.
Ja.
Von daher, ja, ist das, glaube ich, auch immer eine Frage, was man dann auch tatsächlich selber daraus ziehen kann. Und klar, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da dann auch viele Sachen verloren gehen für dich persönlich. Vielleicht würde ich das nicht so vermissen. Aber ja, also grundsätzlich finde ich Blinkist schon ein cooles Konzept eigentlich. Also ich meine, letztendlich ist das ja auch immer noch besser, als sich gar nicht weiterzubilden, ehrlich gesagt. Dann lieber ein paar Blinks, als es komplett sein zu lassen, definitiv, klar.
Ja. Ja, und das Spannende ist ja, die haben ja über 1 Million Kunden schon. Die meisten zwar in den USA jetzt, weil sie da große Kampagnen gefahren haben, mit AppSumo zum Beispiel. Aber das ist schon ein spannendes Konzept, was auch noch größer werden wird. Da bin ich von überzeugt.
Ja, denke ich auch. Und es ist auch eine der wenigen Apps oder auch Abos, für die ich auch tatsächlich bereit bin, Geld zu zahlen.
Ich auch.
Also sonst, ich weiß gar nicht, ich habe noch so eine Meditations-App, für die ich mal 2,99 bezahlt habe. Aber ansonsten bin ich da eher skeptisch mit so App-Inhalten, aber die haben mich auf jeden Fall auch überzeugt, da zumindest ein paar Euro zu lassen, ja.
Ja. Aber was ich jetzt gemerkt habe in dem Gespräch, was jetzt völlig ausgeartet ist, wir haben jetzt 50 Stunden erreicht und nicht mal das Wort schaffe. Also du weißt, wo du hin möchtest, du hast klare Ziele und du möchtest einfach auch mehr erreichen. Und ich glaube, das ist jetzt in dem Gespräch sehr, sehr gut rübergekommen. Und vielleicht kann der eine oder andere ja dann mal bei dir abschauen, wie man sich da konkret Ziele setzt. Ob das nun mit den 3 Büchern ist oder mit der Sparquote, mit Unternehmen gründen. Das, was du da gesagt hast, das finde ich sehr, sehr inspirierend.
Ja, gerne. Also auch wenn jemand irgendwie noch weiteren Input braucht oder Fragen hat oder Austausch. Ich bin da mehr als offen für alles, definitiv. Und freue mich da auch immer, andere Sichtweisen nochmal zu sehen. Ja, um auch da letztendlich wieder sich zu bilden und weiterzuwachsen. Das steht so ein bisschen überall, merkst du schon.
Ja.
Also es macht mir auch einfach super Spaß.
Super. Dann kommen wir mal zum Word Shuffle.
Ist es jetzt soweit?
Jetzt
oh Gott.
Ist es soweit. Jetzt 57 Minuten, da wird es jetzt mal Zeit. Ich glaube, der Einzige, der wirklich nach der Stunde kam, war Alex Fischer. Den hast du ja auch gelesen, ne? Da kam das Word Shuffle auch erst ganz, ganz spät.
Okay, na dann los.
Okay, BVB ist der erste Begriff.
BVB?
Ja.
Echte Liebe.
Du spielst doch selber Fußball, ne?
Ich spiele selber Fußball, ja, schon eigentlich immer, seit ich 11 bin. Und BVB ist natürlich mein absoluter Herzensverein. Immer mit Papa im Stadion gewesen und Autogramme gesammelt.
Okay, schwarz-gelbe Bettwäsche.
Alles. Bettwäsche, alles. Handtuch, Sporttasche, Trikots, was man sieht, Socken.
Ja, ich fand es so lustig jetzt im letzten Dortmund-Tatort mit der Bettwäsche von dem Kommissar. Das war schon ein Highlight.
Stimmt, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, stimmt, der hat echt im BVB-Bettwäsche geschlafen. Sehr sympathischer Typ. Wer weiß, was gut ist.
Okay, das vertiefen wir jetzt nicht weiter. nee. Aber vielleicht möchtest du noch sagen, wo du spielst. Mittelfeld oder Sturm?
Nee, Sechser oder Achter. Sechser, Achter, Zehner, je nachdem, was so gebraucht wird. Okay. Also eher so strategisch Spielaufbau.
So ein Kehl.
Ja, Gündogan, Weigel.
Okay. Der nächste Begriff heißt Budapest.
Budapest, ja, eine Stadt, die ich dieses Jahr neu entdecken durfte. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mich sehr an Berlin auch erinnert, so von der ganzen Architektur und so weiter. Und der Hintergrund da ist ja, dass es da ein Bloggertreffen gab von Finanzbloggern. Und da haben wir ein sehr schönes, inspirierendes, aufregendes Wochenende in Budapest zusammen verbracht. Also ich mit 11 fremden Menschen, auch eine Herausforderung, sich 10 Stunden oder 11 Stunden in den Zug zu setzen und dahin zu fahren. Aber war ein schönes Erlebnis. Ja, Budapest kann ich jedem empfehlen. Ist echt, echt toll.
Sehr cool. Wie war es denn für dich, da so neu in diese Finanzblock-Szene reinzukommen?
Ehrlich gesagt war das super einfach. hatte ich auch nicht, also ich weiß gar nicht, was ich erwartet hatte, aber es war sehr, sehr angenehm. Also es ist überhaupt nichts von irgendeiner Ellbogenkultur oder so zu merken, sondern man wird direkt angeschrieben mit Gastbeiträgen oder irgendwelche gemeinsamen Aktionen. Es wird viel kommentiert, Input gegeben. Also das war wirklich, also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass man da so gut aufgenommen wird. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht und letztendlich auch. Ja, macht natürlich dann umso mehr Spaß, wenn man darüber auch noch einfach sehr coole Leute kennenlernt.
Ja, das muss ich auch sagen. Also ich habe ja jetzt schon einige auch interviewt und zu denen habe ich dann auch immer wieder Kontakt. Und ich glaube, das macht es auch aus. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum man dann halt die Zähne zusammenbeißt und dann weitermacht.
Ja.
Ja, coole Sache. Kommen wir zum nächsten, nennt sich Pommes.
Pommes. Oh Gott, du warst wirklich in den Tiefen meines Blogs und somit auch meiner Seele unterwegs.
Ja.
Pommes ist neben dem BVB meine große Leidenschaft. Ich muss zugeben, ich esse wahrscheinlich so 2-3 Mal die Woche Pommes. Also es gibt wenige Stände, weniger Pommesstände, an denen ich einfach so vorbeigehen kann. Ja, Pommes ist einfach die beste Erfindung der Menschheit. Mit sehr viel Ketchup und sehr viel Mayo. Ohne Currywurst. Ich bin ja mittlerweile auch Vegetarierin, aber Pommes sind meine Sonnenstrahlen.
Oha. Ja, ich wollte gerade schon fragen, ob du die auch schwarz-gelb isst, also mit Senf und dunklen Ketchup oder so.
Schranke. Pommes-Schranke ist das okay. Bei uns. Genau.
In Dortmund.
Genau, in Dortmund, ja.
Einmal Pommes-Schranke und ein Pilz.
Genau, und was ist denn eine Manta-Platte? Ist, glaube ich, Schnitzel oder Currywurst. Pommeschranke oder so.
Aha, okay, das habe ich auch noch nie gehört. Aber, der nächste, den ich aus dem Ruhrpott zu Gast habe, der darf dann darüber philosophieren. Ja, sehr gut. Weil du bist jetzt die zweite aus dem Pott, weil der Rufen, den ich in der letzten Folge hatte, der kam auch aus dem Pott. Und ist sehr angenehm, mit euch zu sprechen.
Ja. Danke.
So bodenständig. Kommen wir zum nächsten. Carsten Wagner.
Das ist mein Geschäftspartner. Und zwar kenne ich den schon ganz lange. Wir haben uns im Studium kennengelernt und haben zusammen in Iserlohn, im noch schöneren Iserlohn, studiert. Und genau, ist ein bisschen mein Partner in Crime. Wir haben uns nach dem Studium aus den Augen verloren, haben uns dann in Hamburg auf der Reeperbahn wieder getroffen, ganz zufällig. Mhm. Sind dann in Hamburg bei dem gleichen Arbeitgeber gelandet. Und ihn konnte ich dann sozusagen überzeugen, doch seinen sicheren Job einfach mal zu kündigen und mit mir nach Berlin zu kommen, um unser Startup zu machen. Mhm. Ja.
Was ja sehr erfolgreich lief.
Was bis heute erfolgreich lief, ja. Also jetzt sehr erfolgreich weiß ich nicht, aber es läuft zumindest. Also wir haben zumindest noch ein paar andere Startups, die das gleiche versucht haben, überlebt, sagen wir es mal so.
Ja, aber du sprudelst ja auch von neuen Ideen und auch die Senioren-WG ist ja auch ein neuer Ansatz, ne?
Ganz genau. Senioren-WG ist ein neuer Ansatz. Jetzt in den kommenden Wochen wird noch ein weiteres Projekt auch von uns kommen und genau, da ergänzen wir uns einfach super, was auch so unsere Kompetenzen und Ideen angeht. Und ja, sind einfach ein sehr, sehr gutes Team.
Wahrscheinlich inspirierst du die Leute dann auch einfach mit deiner Zielstrebigkeit.
Ja, also Carsten und ich inspirieren uns auch sehr gegenseitig tatsächlich. Wobei man sagen muss, dass ich mehr so der rationale Typ bin und Carsten ist eigentlich mehr so der kreative Part. Und das passt dann eigentlich ganz gut zusammen, weil also nur eine Idee zu haben, bringt einem ja erstmal nicht viel weiter, sondern ich bin dann auch diejenige, die dann mal die fiesen Fragen stellt, wie das Ganze denn dann im wahren Leben außerhalb der Blase stattfinden soll. Ja. Und genau, da passen wir echt sehr gut zusammen. Wie gesagt, inspirieren uns gegenseitig, bringen dann die Sache noch auf die Strecke, setzen es auch gemeinsam um und fordern uns da auch gegenseitig immer mal ganz gut heraus, um besser zu werden.
Ja, sehr cool. Kommen wir zum nächsten Begriff. Nennt sich Online-Welt.
Online-Welt. Die Online-Welt, ja, ist letztendlich die Welt, in der ich mich gut fühle, aufgehoben fühle, zu Hause fühle, wo meine Kompetenzbereiche liegen, wo ich schon Erfahrung sammeln durfte, was auch, ich glaube, eine Welt ist, die naturgemäß immer weiter wachsen wird. Ist auch ein Stück weit Unberechenbarkeit, fällt mir da auch mit ein, Innovationen, Chancen, also nochmal zurück zu dem Thema Angestellte, die irgendwie seit 10 Jahren auf ihrem Stuhl sitzen und ein bisschen frustriert sind. Ich glaube, die Chancen waren noch nie so gut, aus dieser drögen Welt auszubrechen, aufgrund dieser Online-Welt, diesem Neuland, Internet. Das ist eigentlich so, kurioserweise wusste ich eigentlich auch schon immer, dass die Online-Welt so mein Ding ist. Also ich habe noch nie irgendwo Doch, ein Praktikum habe ich mal offline gemacht, in einer Offline-Welt. Aber alles andere war immer schon sehr online geprägt. Also mein erster Job war bei Parship, ich war bei Google und jetzt eben die Geschichte auch hier mit dem eigenen Business. Genau.
Und eigenen Finanzblock.
Und einen Finanzblog, Mensch. Ja, nicht zu vergessen.
Ja, mal gucken,
So
was dann
ist.
als nächstes kommt.
Ja,
Da bin ich
wer
schon mal
weiß.
gespannt. Dieser Begriff nennt sich Hauptstadt.
Hauptstadt. Die Hauptstadt meines Herzens ist natürlich weiterhin Dortmund, ist ja klar. Aber Berlin, in Berlin fühle ich mich auch sehr wohl. Ich glaube, das liegt daran, dass es so viele Parallelen zum Ruhrgebiet gibt, ehrlich gesagt. So ein bisschen dieses roughe, dreckige, bodenständige Arbeiterkultur, da fühle ich mich dann doch eher aufgehoben als beispielsweise in doch vielleicht für mich ein bisschen zu sauberen, zu schicken Hamburg, wo ich auch ein paar Jahre gelebt habe. Die Hauptstadt ist für mich auch Kultur, es hat auch für mich viel mit Wandel zu tun, natürlich auch Startup-Szene, die immer weiter wächst. Kunst, Kreativität, Vibrationen, Inspiration, Vielfalt, Politik natürlich auch letztendlich. Aber ja, im Großen und Ganzen fühl ich mich hier eigentlich sehr wohl, obwohl es natürlich auch sehr viel Trubel ist zwischendurch mal. Aber dafür mache ich ja dann meine Wochenendausflüge mal ins Spa, wo es halt ruhig ist. Oder mal nach Hause zu Mama im Garten. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier gerade. Das kann ich
Das
sagen.
hört man. Wie lange wohnst du da jetzt schon?
Im vierten Jahr. Im vierten Jahr bin ich jetzt, genau. In der zweiten Wohnung. Ich ziehe auch bald wieder um.
Okay.
genau. Aber genau, erstmal ist Berlin der Plan. Egal in welchem Stadtteil.
Okay. Der nächste Begriff kennst du wahrscheinlich, Rockmusik.
Rockmusik. Ja, ich habe ja viele Musikphasen durchgemacht auch. Rockmusik war definitiv eine davon, obwohl ich Rock vielleicht jetzt noch ein bisschen weicher definiere als du. Also zu Rock zählt für mich auch Red Hot Chili Peppers oder The Strokes, also solche Geschichten. Wann war das denn? Am Anfang der 2000er? Bei mir ganz, ganz groß im Geschäft. Danach kam dann eigentlich eher so die Hip-Hop-Phase. Und mittlerweile sind es die Spotify-Charts,
Die Spotify Charts, okay.
die hoch und runter laufen. Justin Bieber, gib ihm.
Helene
Ja.
Fischer.
Ah, okay, so weit ist noch nicht. So weit. Und dann habe ich doch noch meine Schmerzgrenze, ja. Nee, aber Rockmusik war auf jeden Fall auch ein großer Teil meiner Pubertät, der ein oder anderen Modeentscheidung mal. Genau, immer noch Thema, aber wahrscheinlich nicht so sehr wie bei dir.
Okay, zwei Begriffe habe ich noch. Der nächste ist Frauenquote.
Oh. Ah, Frauenquote. Ja, da schwingt ja für mich auch immer viel Gleichberechtigung mit rein. Ich finde eigentlich ehrlich gesagt traurig, dass das überhaupt ein Thema ist, eine Frauenquote. Ich bin auch weiterhin, also ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich natürlich, dass Frauen definitiv eine Berechtigung oder auch die Chance haben sollten, Führungspositionen zu bekleiden, aber nicht aufgrund ihres Geschlechtes, sondern aufgrund ihrer Qualifizierung. Und es gibt ja nun mal genug Frauen, die halt durchaus qualifiziert dafür sind, solche Posten zu bekleiden, die aber nun mal gerade von, ich sag mal, älteren Herren besetzt sind, die vielleicht auch gar nicht so das Interesse daran haben, die Frauen hochzuziehen. Von daher würde ich dieses Thema eigentlich ungern nur auf die Politik abwälzen und auf irgendwelche Quoten, sondern ich glaube, es ist auch ein ganz entscheidender Faktor, dass diese Transformation von unten kommt, aber auch von oben, und zwar von den Frauen, die schon dahin geschafft haben. Man hört leider immer, immer häufiger, dass Frauen, die es geschafft haben, ja, so ein bisschen nach unten treten. Also da ist nicht so dieses Buddy-Verhältnis, was vielleicht Männer haben, sich gegenseitig hochzuziehen, sondern bei Frauen hört man es oft, okay, ich hab's jetzt geschafft, ich habe hart dafür gearbeitet, Und du da unten, du musst jetzt erstmal das Gleiche schaffen, um überhaupt hier hinzukommen, weil es kann nur eine Frau geben und die bin ich. Von daher denke ich, dass wir da, also wir sollen sich auf die Politik alleine schieben, auch nicht auf die Männer, sondern sind wir Frauen auch ganz gut auch selbst dafür, ja, verantwortlich, diesen Wandel und diese Transformation voranzutreiben. Nichtsdestotrotz geht es natürlich bei dieser ganzen Thematik einfach um die Aufmerksamkeit, die dieses Thema durchaus verdient. Und ja, ich glaube, da haben wir noch sehr, 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 sehr viel Arbeit vor uns. Aber eben durch diese Diskussion, ja, entsteht dieses Thema ja in den Köpfen und das ist, glaube ich, schon mal einfach der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ja, sehe natürlich mich selber da auch in der Pflicht, auch in der Startup-Welt, in der Unternehmerwelt, auch in der Blogger-Szene, Frauen da ein bisschen aus ihren Schneckenhäusern zu treiben. Und da natürlich super gerne auch mein Know-how und meine Tipps weiterzugeben.
Ja, das ist auch wichtig. Wobei gerade in der Blogger-Szene ist es ja so, dass die sehr frauendominiert ist, ne?
Ja, klar. Wenn man sich halt Fashion und Lifestyle und
Reisen
und, Reisen und Food anguckt. Ja, genau. Hast schon recht. Die Branchen sind da wahrscheinlich schon sehr von Frauen dominiert. Aber es soll ja eben eigentlich noch eine Etage höher gehen. Ne? Wir wollen ja eigentlich nicht nur bloggen, sondern sagen wir, beispielsweise die Blogger-Software bereitstellen. Also einfach ein bisschen größer denken, ein bisschen auf eine höhere Ebene das Ganze noch ziehen.
Genau. Letzter Begriff.
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Nennt sich Zukunft.
Zukunft. Zukunft ist etwas, worauf ich mich freue. Zukunft möchte ich selber gestalten, planen, soweit es geht, Ziele haben für die Zukunft. Und ja, ich sehe Zukunft eigentlich nicht so sehr als Unsicherheitsfaktor, sondern eigentlich als ja, Chance, Sachen zu kreieren, sich selber weiterzuentwickeln, derjenige zu werden, der man gerne sein möchte. Zur Zukunft gehört ja, Entwicklung, natürlich auch Geld verdienen. Gesundheit, Familie sind alles so Zukunftsthemen, über die ich auch nachdenke. Und für die meisten Bereiche habe ich mir da eigentlich auch meine Ziele gesetzt für die nächsten Jahre. Und ja, von daher freue ich mich eigentlich sehr auf die Zukunft und was da noch so kommt. Und versuche es so gut wie möglich zu beeinflussen oder auch flexibel zu bleiben, je nachdem, was da so kommt.
Ich finde es sehr spannend. Du hast jetzt das gesamte Interview, die fast 75 Minuten, jetzt in den 75 Minuten in den letzten Sätzen zusammengefasst. Und zwar wunderbar.
Ist das so?
Ja. Das war jetzt die Quintessenz des Gesprächs.
Na gut, dann umso besser, würde ich sagen.
Ja, Natascha, hab vielen Dank, das hat riesen Spaß gemacht mit dir.
Ja, danke dir, ganz meinerseits, also wirklich, ja, war sehr toll.
Jetzt weiß ich auch, warum ich mich die ganze Zeit auf dieses Interview so gefreut habe.
Ah, okay. Ja, okay. Wurdest du nicht enttäuscht, das freut mich.
Ich bin bisher selten enttäuscht worden, aber ja. das hat einfach Spaß gemacht.
Schön, ja, mir auch. Sehr.
Super. Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute, auf dass die Projekte weiter so gut laufen und auch dein Finanzblog.
Vielen Dank. Das Gleiche wünsche ich dir natürlich auch.
Danke. Absolut. Wir hören voneinander.
Danke dir. So machen wir das.
Ciao.
Mach's gut. Tschüss.